Alles für die Mutterstadt.
Emil, hast du ausgiebig gefeiert heute schon? Deinen zwar zweiten Platz, aber Money-Sieg im Fantasy.
Den habe ich gestern beim guten Wetter vor der Halle noch gefeiert, sagen wir es mal so. Also, obwohl, ja, gestern hatte ich ja noch die Hoffnung, dass es vielleicht was im Ersten werden könnte. Dann hat hier Kyrie, was waren es, 45 gemacht, Paul George 38 und dann wurde das alles nichts mehr. Aber ja, ich bin zufrieden mit der Saison.
Wir hätten es dir natürlich gegönnt, damit du jetzt nicht mehr so diese Minderwertigkeitskomplexe hier im Podcast hast, weil du sitzt ja hier mit Kuba und mir neben zwei Leuten, die ja beide schon zwei Titel haben und du hast ja nur einen.
Ja, kein Kommentar. Können wir das
irgendwann wechseln? Irgendwann klappt es, Emil. Keine Sorge.
Nächstes Jahr Autodraft wird wieder gut, auf jeden Fall.
So, genau.
Gut, nach diesem kleinen NBA-Schwenker kommen wir zur Euroleague. Das letzte Heimspiel der Saison gegen Partizan. Eine 83-94 Niederlage, zu der ich mir nur einen Satz aufgeschrieben habe, wo man dazu auch sagen muss, ich habe nur die Highlights geguckt. Und in diesen Highlights hat Johannes Thiemann nach dem Spiel gesagt, wie häufig haben wir dieses Interview diese Saison eigentlich schon geführt. Wir haben gut mitgehalten, aber am Ende trotzdem verloren.
Das fasst die ganze, ja, fasst es eigentlich sehr gut zusammen. Ich war eigentlich auch ganz zufrieden mit der Leistung, aber am Ende war es dann halt Partizan, die ja jetzt, glaube ich, am letzten Spieltag noch den Play-in-Spot quasi bekommen können. Irgendwie wenn FS verliert? Oder? Das ist ja alles so knapp da. Aber ja, dementsprechend halt auch am Ende gespielt.
Ich finde es ein bisschen schade, weil wir wieder so viele Möglichkeiten gehabt, irgendwie das Spiel nochmal zu drehen und so wie es die ganze Saison war, du hast einfach im entscheidenden Moment einfach nicht nochmal entweder das nötige Quäntchen Glück oder dann halt einfach die, ja, den Rebound nicht geholt oder einfach den Korbleger oder den Dreier nicht reingemacht, um dann nochmal irgendwie auf ein oder zwei Punkte ranzukommen und dann, ja, dann ist einfach Partizan zu abgezockt am Ende, ne?
Ja.
Was ich ein bisschen merkwürdig fand, also Thiemann hat ja gespielt und auch ziemlich gut, 20 Punkte, 11 Rebounds. In dem Bundesligaspiel davor gegen Hamburg hat er nicht gespielt, in dem Bundesligaspiel danach jetzt, gegen wen haben wir gespielt, Ludwigsburg, hat er auch nicht gespielt. Also offensichtlich scheint er ja ein bisschen angeschlagen zu sein. Warum lässt du ihn dann in so einem ja völlig unbedeutenden Euroleague-Spiel halt spielen, ne?
Vielleicht letztes Heimspiel in der Euroleague, will man nochmal irgendwie alles geben, könnte ich mir vorstellen. Aber ja, eigentlich ist das Spiel ja komplett, war ja bedeutungslos.
Und es sind so Rückenprobleme, ne? Also kann auch sein, dass da, dann geht's an einem Tag, am anderen irgendwie nicht. Und dann fühlt es sich wieder so an, als würde es gehen. Aber dann hast du gemerkt, ach scheiße, war vielleicht doch ein paar Tage zu früh wieder reingestartet. Ja, aber das, also ich finde es an sich, sollte man dann schon auch aufpassen, weil es geht jetzt so langsam auch in der Bundesliga in die entscheidende Phase und wäre schön, wenn wir da noch ein bisschen, was heißt Boden gut machen, so ist an sich sieht es ja gut aus, aber wenn er dann jetzt, wir spielen noch zweimal gegen Bayern, ne, das habe ich richtig im Kopf, ja. Wenn er halt bei den Spielen dann nicht am Start, also es wäre schon wichtig, dass er da dabei ist.
Ja, wie auch gefühlt alle anderen, die dann irgendwie gegen Ludwigsburg nicht dabei waren. Also das war ja wirklich...
Ja, was haben die da schon wieder gemacht? Ey?
Das war wild, ja.
Dass da wieder irgendwie so eine Krankheitswelle Corona, kommt.
Wie hieß ja. Das Ding? Corona-Zeiten.
Na. Ja, keine Ahnung. Also es war ja schon wirklich ganz, ganz wild, dass da irgendwie am Sonntag dann wer da alles aufgelaufen ist und... Thiemann war ja, glaube ich, sogar auf dem Spielberichtsbogen, aber der hat ja dann...
Er saß auch auf der Bank.
Der saß einfach auf
im
der
Hoodie.
Bank, ja. Also, ja, keine Ahnung. Ja, hoffen wir mal, dass er bald gesund wird.
Lass uns dazu vielleicht gleich kommen und aber die Euroleague vorher noch zumachen. Zumachen könnte ja auch heißen, generell die Tür für Alba zumachen, was die nächste Saison angeht. Wir hatten es ja letzte Woche schon so ein bisschen angesprochen, seitdem... hat sich jetzt bei mir auch nicht mehr Zuversicht gesehrt, dass wir irgendwie doch mit dabei sind. Wir haben letzte Woche bei Dein hatten wir Malte Delo als sehr verdienten MVP des Monats, was man ja nochmal sagen muss.
Warte, ihr ladet jetzt immer den MVP des Monats ein?
Ja, also das, jetzt war es vielleicht das letzte Mal. Aber Grüße gehen raus nach Crailsheim. Guter Mann, der Mattei. Wie auch immer der mit Nachnamen heißt.
Irgendwas mit Z.
Ja. Na, auf jeden Fall wurde er da von Basti auch gefragt, wie es mit der EuroLeague aussieht, weil er jetzt ja auch Vertrag verlängert hat, wie ja, ärgerlich das wäre, wenn sie nicht spielen würden. Und ich würde sagen, wir hören einfach mal rein.
Ja, natürlich macht man sich Gedanken über solche Sachen. Man will als Sportler immer in dem höchstmöglichen Wettbewerb spielen, den es gibt. Und das ist in Europa nun mal die EuroLeague. Das heißt, man will da dabei sein, man will sich irgendwie mit diesen Teams messen. Das ist auch der Anspruch von Alba, sich mit diesen Teams zu messen. Jetzt haben wir diese Saison eine wirklich schwierige EuroLeague-Saison gehabt, wo es viele, ja, viele Tiefen gab und eher wenige Höhen. Und da ist klar, dass natürlich dieses Thema aufkommt. Das Problem an der ganzen Sache ist halt auch für uns, dass es auch für uns total undurchsichtig ist, wie da dieser Auswahlprozess ist oder wie viele Teams überhaupt dann nächstes Jahr dabei sind. Also ich glaube auch gerade, weil Alba da keine A-Lizenz hat, ist Alba da auch nicht so richtig eingebunden in diesen ganzen Prozess. Und ist auch eher so in der passiven Rolle des Abwartens und einfach mehr ready zu sein. Deswegen ist es auf der einen Seite natürlich eine Sache, über die man sich Gedanken macht, und auf der anderen Seite eine Sache, die wir jetzt nicht mehr, wir konnten sie beeinflussen, indem wir hätten besser spielen können, aber jetzt können wir es nicht mehr richtig beeinflussen. Und ja, ich hoffe einfach nur, dass wir da irgendwie in der Liga bleiben, weil ich denke, dass das die Liga ist, wo wir hingehören und wo wir uns beweisen können und beweisen müssen. Aber im Endeffekt, wenn man dann Eurocup spielt, ist es auch ein super Wettbewerb, wo man viel zeigen kann und wo man ja auch hoffentlich um den Titel mitspielen kann. Deswegen, ja, wir werden sehen, was kommt. Und ich hoffe natürlich, dass wir in der Euroleague bleiben.
Ich meine, ich muss ja euch jetzt nicht fragen, ob ihr dem zustimmt, weil im Endeffekt, ob es für ihn schlimm ist oder nicht, das kann ja nur er beurteilen. Aber ich nehme mal, also ich finde, er hat schon eine sehr rationale Sicht auf die Dinge, ne?
Ja, schon. Ich finde es spannend, dass er dann auch gesagt hat, dass quasi man im Eurocup dann um den Titel spielen könnte. Ich weiß nicht, ob das dann so automatisch wäre, dass man dann wirklich da gleich der Titelanwärter wäre. Man wäre auf jeden Fall eine Top-Mannschaft, aber ja, gleich um den Titel mitzuspielen. Also finde ich erstmal gut, weil spricht natürlich so ein bisschen mit Selbstvertrauen, dass da wirklich auch Vertrauen ist in den Kader. Aber man muss auch ehrlich sagen, wenn es dann am Ende, wenn wir dann am Ende im Eurocup spielen, dann wird auch der Kader dementsprechend, glaube ich, auch, oder das Budget dann auch nicht da sein, um dann halt wirklich so ein gutes Team aufstellen zu können. Aber ja, im Großen und Ganzen kann das, glaube ich, ganz gut einschätzen, wie die Situation einfach jetzt gerade aussieht.
Bonn 2.0 hat den Eurocup jetzt gewonnen, oder? Oder ist es schon durch?
Die sind jetzt im Finale gegen das andere Team aus Frankreich, ja.
Ja, und die hat man ja letztes Jahr auch geschlagen, so, also in der Liga. Ich glaube, ich erzähle keinen Blödsinn, aber in der regulären Saison haben wir...
Einmal haben wir sie geschlagen, glaube ich, zu Hause, ja. Auswärts nicht, da war ich da, kann ich mich noch dran erinnern.
Na gut.
Ich meine, ich weiß nicht, ob ihr das auch gesehen habt, vor dem Partizan-Spiel war ja auch Baldi zu Gast bei Magenta Sport und ja, hat er auch noch ein Interview gegeben. Und da hat dann Jan Lüdecker dann ihn gefragt, ob er quasi davon ausgehen würde, dass Alba nächstes Jahr in der Euroleague spielt. Und da war Baldi, hat er geantwortet, glaube ich, mit ja oder absolut ja. Also die gehen, glaube ich, schon davon aus, aber wie es dann am Ende sein wird, wird man dann wirklich sehen. Gibt es ja, glaube ich, auch Gerüchte, dass Valencia ja dann theoretisch keinen Platz bekommt. Ne?
Ja, Werder, also dann Bologna ist, glaube ich, auch noch so ein Ding, wo man immer nicht sicher ist.
Ja.
Die können es ja aber halt, also wenn du in die Playoffs kommst, dann sicherst du dir deinen Platz safe. Ah, ich weiß jetzt nicht, wie es mit Pre-Playoffs aussieht, ob es da irgendwie anders ist. Aber Monaco spielt ja auch schon seit ewigen Zeiten quasi nur von diesem, dass sie immer wieder in die Playoffs kommen. Und, aber das ist ja genau das, was Malte ja auch angesprochen hat. Sie hätten es ja selbst für sich Werbung machen können oder sich Platz sichern können. Haben sie halt nicht. Ich finde, was er man ja auch noch immer so anspricht, ist dieses so, ja, du verlierst die Spiele, aber die Spieler verbessern sich dadurch. Das hat man jetzt im Verlauf der EuroLeague-Saison so mäßig gesehen. Wenn wir jetzt aber doch einen tiefen Playoff-Run starten sollten, dann könnte man das, die Diskussion natürlich wieder aufmachen, ob wir den auch gestartet hätten, wenn sie nicht durch dieses Stahlbad EuroLeague gegangen wären, ne?
Ja, das, also dann wird man immer die Gründe irgendwie suchen, warum hat es jetzt funktioniert und sind sie dann doch gewachsen da dran. Und ich kann mir das schon vorstellen, dass du, also es ist ja auch, ich finde die Art und Weise, ja gut, jetzt haben wir nochmal da mit 30 irgendwie einen Fenner verloren, aber die Art und Weise, wie wir die Euroleague-Spiele verlieren, hat sich ja dann doch schon auch verändert über die Saison. Also man ist durch dieses richtige Tal auf jeden Fall durch, aber so seit, was ist das, ein Monat, anderthalb oder so, ist das alles nicht mehr so schlimm, wie es mal aussah. Und da war schon auch auf jeden Fall Entwicklung zu sehen, meiner Meinung nach.
Und die Losing Streak war nie so lang wie letzte Saison.
Wie viel waren es da?
Ich glaube 12, ne?
Ach, ja, da. Mhm. Schön, hat auch Spaß. Ach stimmt, nach dem 3-0 Start, ne?
Ja.
Dann mit, ja, jetzt, es kommt langsam wieder, ja. Na dann, worüber meckern alle?
Ich glaube, das ist einfach so ein krasses Dilemma, ne, für die Euroleague selbst. Also du wirst natürlich jetzt so einen Markt wie Berlin nicht verlieren, oder ich glaube, was sind da jetzt in der Euroleague, der Zuschauerschnitt fast 10.000, also 9.500 so, glaube ich.
Ja, wobei man halt sagen muss, ist jetzt nicht, dass wir da top sind, ne? Es ist so ein solides Mittelfeld, aber es ist jetzt auch nicht, dass man sagen muss, so die Halle ist immer voll gefüllt. So.
Nee, natürlich nicht, aber trotzdem hast du dann fast 10.000 Leute, die dann durchschnittlich zu den Spielen kommen, ne? Das ist dann schon doch, also ist halt eine Nummer, ne? Also das müssten dann auch andere Vereine auch erstmal schaffen. Du hast natürlich Berlin als Standort, auch mit viel Tradition, aber du hast dann halt genau dieses Sportliche, wo man einfach seit Jahren einfach nicht mithalten kann. Und das ist jetzt einfach die Frage, die sich, glaube ich, die Euroleague stellt: Was wollen wir so? Wollen wir halt lieber einen Verein, der wirtschaftlich gut aufgestellt ist, der vielleicht, ja, ne, der, also muss man sagen, wir geben halt nicht viel Geld aus so und man wird auch nicht im Minus sein wie jetzt andere Vereine. Will man dann halt lieber so einen Verein haben oder will man dann halt irgendeinen Verein haben, der dann halt viel Kohle ausgibt, aber dann vielleicht weniger attraktiv ist? Und das ist dann immer so ein Hin und Her. Ich bin gespannt, was am Ende sein wird.
Habt ihr vor, was waren das, anderthalb Wochen oder so, Abteilung Weltmeister gehört, als sie darüber geredet haben, als dieser Artikel neu rausgekommen ist und Per Günthers Tag dazu, der halt auch meinte quasi, ja, Berlin hatte immer das Alleinstellungsmerkmal von junge Spieler, die auch entwickeln und damit auch nicht Playoff erfolgreich zu sein, aber schon auf jeden Fall erfolgreicher als jetzt halt diese Saison. Jetzt hast du diese eine Aussetzer-Saison quasi gehabt, aber es wäre auch krass, sich, also jetzt nach einer so einer Saison, so die letzte Saison sahen ja auf jeden Fall im Großen und Ganzen besser aus, aber dann zu sagen, ja, nee, ist nicht mehr hier eigentlich einem Anwärter auf eine A-Lizenz, den man seit Jahren mit Wildcards da irgendwie durchbringt, obwohl sind es sind schon einige Jahre jetzt, dass wir wieder Euroleague sind, ne? Ja. Also es wird, finde ich, bei der Euroleague auch sehr tief blicken lassen.
Aber was bedeutet denn besser? Also
du hast
einer, vielleicht 5 oder 6 Sieger mehr geholt.
Ja, aber einer der großen, der Punkte war auch immer, Hier, es gab zum Beispiel auch unter den Trainern und so immer dieses Most Fun to Watch Team und so. Ja. Und da war Alba regelmäßig in den Top 3. Und so die Art und Weise, wie Basketball gespielt wurde, in dem Zusammenhang mit junge Spieler entwickeln. Und ja auch nicht irgendwelche Spieler, so, sondern Spieler, die entweder jetzt gestandene Euroleague-Spieler sind oder es sogar in die NBA geschafft haben, war schon immer eins der Aushängeschilder auf jeden Fall. Das ist jetzt dieses Jahr halt nicht der Fall, aber daraus dann direkt das alles einreißen zu wollen, ist auch, ja, wäre schon ein Statement seitens der Euroleague auch.
Ja, aber auf der anderen Seite, kannst du halt argumentieren, es ist halt eine Mannschaft, die in den Playoffs, wann war es zuletzt mal in den Playoffs so, ne? Also du kämpfst halt nicht um die Plätze 1 bis 10 meistens, sondern wenn es gut läuft, um die Plätze 15 bis 18.
Ja, es gab diese eine Saison, ne, die 2021, 2022, als die russischen Teams ausgeschlossen wurden. Vielleicht auch genau aus dem Grund. Da haben am Ende, glaube ich, 2 Siege gefehlt. 14-15 war sogar nur einer, aber anderer Modus und auch ganz andere Ära ja quasi noch. Ja, klar, also im Endeffekt,
das ist aber auch
so mega konkurrenzfähig waren wir jetzt nie. Ob man jetzt wegen einer so ganz schlechten Saison irgendwie raus muss, ist ja dann irgendwie dann doch eigentlich das Gegenteil, eigentlich, wovon die Euroleague stehen will, mit diesem Closed Shop, ne? Weil das ist ja quasi dann wie ein Abstieg.
Also das ist ja, also ich würde es jetzt nicht sagen, dass jetzt nur diese Saison, glaube ich, der Faktor war, warum man dann keine A-Lizenz bekommt. Ich glaube schon, dass man sich auch die anderen Saison oder die vorherige Saison anschaut.
Also der Grund ist ja klar, also das ist, dass das Management gewechselt hat in der Euroleague.
Ja, klar, natürlich. Und da ist ja auch keine Kontinuität zu sehen. So, das ist ja natürlich auch ein Problem, dass man einfach nicht zu 100% weiß, was jetzt einfach das neue Management da will.
Ja, das ist ja auch eine Sache, wo Malte ja auch nochmal drauf Bezug genommen hat, dass er zum einen halt das Alba selber wahrscheinlich aufgrund der fehlenden A-Lizenz gar nicht so richtig weiß, was überhaupt die zukünftigen Pläne der Euroleague sind, auch in Bezug auf, wie viele Teams sollen überhaupt da spielen. So, weil dann, wenn du jetzt auf 20 oder weiß nicht 22 erhöhst, dann kannst du, denke ich, also dann ist es eigentlich ein No-Brainer, da Alba noch mit reinzunehmen. Aber wenn du halt jetzt wirklich diesen Kampf um 2 Plätze oder so hast, aber verteilt auf 4 Teams, wenn wir jetzt London, Paris, Valencia und Alba irgendwie mal sagen, ist so der Kreis an Anwärtern, das ist natürlich ein ganz anderes Thema dann. Also es hängt am Ende von so viel ab und niemand weiß so richtig, was überhaupt Sache ist und ich weiß nicht, ob die Euroleague überhaupt weiß, was Sache ist.
Ja, lassen wir uns einmal überraschen. Also wird man dann irgendwie sehen.
Kommen wir zum tiefen Playoff-Run.
Ja, das wird, glaube ich, noch ein bisschen dauern. Ich glaube, so irgendwie Juli gab es da selten News, wer in der nächsten Euroleague-Saison mit dabei ist. Dafür kommt der Spielplan dann irgendwie immer sehr schnell. Ja, da weiß man dann schon so, wo man in 10 Monaten spielt.
Es wurde übrigens beim Agenda noch eine Sache besprochen, nämlich die ganze Situation um Johannes Thiemann. Ich weiß nicht, ob ihr das so ein bisschen mitbekommen habt oder nicht, nebenbei. Da haben die zum Beispiel, also Benny Zander hat, glaube ich, das Spiel kommentiert und Pascal Roller. Und da war so ein bisschen auch so diese, inwiefern fällt jetzt diese Saison jetzt auf Thiemann ab? Also was will er denn überhaupt nächste Saison? Und da hat man zumindest irgendwie so von der Gerüchteküche gehört, dass auch Bayern bei Thiemann angeklopft hat und dass er noch nicht zu 100% weiß, wo er nächste Saison spielen wird, aber dass er sich auch als in dieser Leader-Rolle irgendwie doch sich auch schon wiederfindet und dass das auf jeden Fall auch noch eine spannende Thematik sein könnte. Aber ja, da wird man auch sehen, wie es da weitergeht.
Es wird auch aufgrund seiner Leistung nicht leichter für Alba, ne?
Ja, absolut.
Also,
ja.
Also realistisch gesehen spielt er nächstes Jahr nicht bei Alba. Und Euroleague wird er, glaube ich, spielen. Und dann halt hoffentlich nicht in München. So. Und das ist die Storyline, die ich da im Sommer gerne hätte.
Solange er dann nicht 3 Monate später irgendwie über einen Eurocup-Club trotzdem in München landet ist.
Ja, Eurocup kann auch hier spielen, ja. Ja. Dann kommen wir zu einem Spiel, wo er nicht gespielt hat, gegen Ludwigsburg. Ein 100-91-Sieg. den man jetzt, sage ich mal, also den Sieg vielleicht schon, aber die Anzahl an Punkten vielleicht nicht unbedingt gedacht hätte, als man gesehen hat, wer da alles spielt und wer nicht. 8 Ausfälle klingt schon hart irgendwie nach so All-Time-Alba-Rekord, ne? Selbst wenn man die Corona-Jahre mit reinzählt.
Ja, ja. Obwohl, ich glaube, da hatten wir doch einmal 9 oder 10 und haben das Spiel dann einfach sein lassen. Aber so, es klingt schon sehr rekordverdächtig, auf jeden Fall.
Ja, ich habe das auch gelesen und dann dachte ich mir so, Alter, ich will, also wer wird denn jetzt noch spielen? Ja, aber gut. Ich glaube, man hat auch so ein bisschen Glück, dass man auf Ludwigsburg trifft, die jetzt einfach, sagen wir mal, deren Formkurve zeigt jetzt nicht
was unbedingt. Was sie ja möglicherweise ein bisschen selbst zu verschulden haben, indem sie den Trainer ja doch massiv angesägt haben mit den John Patrick-Gerüchten.
Ja, der wirkt auch ein bisschen salty. Ich weiß nicht, ob deswegen oder so allgemein, aber
ja, der war ja nach dem das Interview nach dem Spiel, da war ja auch ein bisschen angefressen.
Und dabei muss man sagen, also ich weiß nicht, warum er angefressen war, aufgrund seiner Spieler oder so wie es wirkte, auch sehr aufgrund der Schiedsrichter. Aber die haben meiner Meinung nach sehr zugunsten Ludwigsburg gepfiffen. Also da hätte man deutlich mehr abpfeifen können. Und die standen aber auch schon genug wieder am Replay Center oder wie man das iPad da nennt, was die haben. Ja, ja, es war harte Kost, aber es am Ende, ja, was soll man sagen, es ist also gut reingestartet, ne, ins Spiel, dann irgendwie doch einen Lauf zurückgefangen. Dann, glaube ich, war es im zweiten Viertel oder so, hatte man nochmal einen ganz guten Lauf und am Ende ins Ziel gerettet. So ist ja auch nochmal knapp geworden und Ludwigsburg hat auch wirklich nie aufgehört zu fighten. Aber das Gleiche war auch bei uns auf jeden Fall. Also ich bin der Meinung, das war eins der besten Sterling-Brown-Games, was man so bisher gesehen hat. Auch so von Einsatz auf dem Feld her, Körpersprache.
Ja, wie er sich da gefeiert hat, nur als er das eine Foul gegen Bartolo gezogen hat. Ne? Mhm. Es gab nicht mal Freiwürfe, es war einfach ein Einwurf. Aber
aber das ist, glaube ich, auch die Ludwigsburger hängen die auch nur am Ohr und so. Und da das macht dann einfach auch nochmal selber mehr Bock wahrscheinlich, wenn du die ganze Trash-Talk wirst. Da mit guten Aktionen dann eigentlich.
Die gute John-Patrick-Schule.
Ja, das ist wirklich so.
Das ist echt krass, ne? Das macht irgendwie diesen Verein so ein bisschen unsympathisch. Ich weiß nicht.
Wir hatten auf jeden Fall mal wieder ein echtes Spaß mit Zahlen, ne? Also ein Rebound-Verhältnis von 45 zu 20. Da fragt man sich zwar ein bisschen, warum man dann nur mit 9 Punkten gewinnt, aber wollen jetzt auch nicht meckern.
Vor allem 18 Offensiv-Rebounds, ne? Also das ist fast mehr Offensiv-Rebounds als Ludwigsburg Gesamt-Rebound.
Schon ja, es lag dann vielleicht so ein bisschen
Dingern.
Ja, so ein bisschen an dem Line-Up, mit dem wir teilweise gespielt haben. So, es war ja einfach Wetzel, Komaci und Schneider gleichzeitig. Und ich meine, Schneider ist ja generell kein schlechter Rebounder. Wenn der natürlich dann irgendwie von einem Small Forward ausgeboxt wird, so, wird es vielleicht schwierig.
Ja, ja. Schneider auch wieder sehr allgemein. Aber das ist mittlerweile, ich werde immer größerer Schneider-Fan.
Ja, vielleicht sollten wir ihn noch mal schnell als MVP dann des Monats.
Nein, das Ding ist durch, das haben wir doch letzte Woche beerdigt. ja, es war jetzt der 9. Bundesliga-Sieg in Serie. Also da kann man wirklich gerade nicht groß meckern. Und ich meine, nächste Woche ist ja Revenge-Game, ne? Für die 30-Punkte-Niederlage, man muss es ja immer noch mal sagen, gegen MBC im Hinspiel.
Ja, stimmt, der Doppelspieltag.
Was war das? 75, 108 oder so? Aber das war schon echt heftig.
Es sind ja generell ein bisschen Los Wochos MBC-Style gerade, denn die Frauen spielen ja auch gegen den MBC. Die haben auf jeden Fall...
Die hatten die Revanche.
Die hatten die Revanche.
Sie haben uns, was heißt, sie haben die Männer gerecht.
98 ja. zu 58. Ich habe das Spiel im Stream angeschaut, war deutlich besser produziert als bei Saarlouis, das muss man schon nochmal auf jeden Fall sagen. Aber ich hatte dann doch irgendwie lange Zeit dann irgendwie das Handy in der Hand, weil also Playoff-Feeling ist da nicht aufgekommen, wenn der Gegner einfach so krass unterlegen ist. Also ich rechne da wirklich fest mit dem zweiten Sweep.
Gott. Ja. Dann wird es am Sonntag ja wieder. Da muss man ja feiern und alles. Ein Finaleinzug. Oh, nee, Leute.
Bin mal gespannt. Also auf jeden Fall schöner, überzeugender Sieg. Jetzt auf jeden Fall jetzt nachlegen, glaube ich, Freitag. Ne? Freitag ist wieder Spiel 2 und dann Sonntag ja der Doppelspieltag. Ja, wäre schön mit einem Sweep, aber erstmal ist der beste.
Was Sieg, für mich der Moment des Spiels war, war ja zu sehen, dass es einfach die gleiche Schiedsrichterin war, die letzte Woche hier schon thematisiert wurde. Sie hat wieder Cola getrunken, sie hat wieder gekaut. Und sie hat auf jeden Fall auch wieder eine Spielerin vorzeitig mit 2 Tees aus der Halle rausgeworfen.
Das wurde mir auch schon berichtet. Und sie hat auch irgendwie wieder 25 oder 30 Fouls insgesamt gepfiffen. Also es ist alles, ich glaube, ja genau, nur für den MWC. 2 hatten 4, 3 hatten 3 Fouls. Es war schon, ja, wilde Nummer wohl wieder.
Gab ja zu dem Spiel sogar so einen Bildartikel über die Schiedsrichteransetzung, ne? Weil es waren irgendwie 3 Berliner.
Autsch.
Aber ja, irgendwie seit Corona schauen sie da irgendwie anscheinend gar nicht mehr drauf, wo die herkommen. Lothar Moser hat ja auch das Albers-Heimspiel gepfiffen am nächsten Tag.
Ja, der kommt ja aus Bernau.
Ja, das ist natürlich, wie wir wissen, was komplett anderes.
Frag mich, ob er wirklich mit der S-Bahn dann irgendwie durchfährt.
Ich glaube, die BBL zahlt vielleicht auch ein Taxi.
Ja, weiß ich nicht.
Ja. Dann, wir haben es ja, habt ihr angesprochen, das Doppelspiel. Ich meine, MPC-Auswärtsfahrt hätte mich ansonsten jetzt auch nicht so gejuckt, weil waren wir irgendwie häufig genug da. Aber jetzt
hallo,
noch mit
Derby.
Ja, mit Kombination mit den Frauen, ganz interessant und vor allem richtig witzig. Das hätte um ein Haar quasi noch ein Triple-Header werden können, weil Albers JBBL spielt in den Playoffs gerade auch gegen den MWC. Aber die hatten jetzt letzte Woche das Heimspiel. Da haben sie 82-73 gewonnen und spielen jetzt deshalb diese Woche zu Hause. Aber sonst dreimal hintereinander wäre auch witzig gewesen.
Das, ja. Wann hätten wir dann losfahren müssen mit dem Bus?
Ja, die Busfahrzeiten, also wir freuen uns ja, dass einer fährt, wobei ich fahre natürlich nur aus sozialen Gründen mit, ne? Ich hätte mich auch ansonsten in ICE gesetzt, aber.
Willst du nochmal oder nicht?
Nee, aber es ist ja schön, wenn man 5 Stunden vorher losfährt für eine Strecke, die 2,5 Stunden dauert, dann ist man auf jeden Fall mit Sicherheit vorher da.
Kann ja was passieren auf dem Weg.
Ja. Weiß man ja nicht.
Können wir 2 Stunden lang Reifen wechseln. ja, ich denke, da haben wir nächste Woche auf jeden Fall viel zu erzählen. Einmal über diese Fahrt und dann, es ist ja quasi auch doppelt auf Achse, denn für Nikolas und mich geht es ja auch noch nach Athen. Und wir kennen ja jemanden, der hier auch schon mal im Podcast zu Gast war, der so ein bisschen Athen-Erfahrung hat. Und deshalb haben wir als Rausschmeißer klingt jetzt ein bisschen zu hart für das, was kommt. Als weitere Rubrik ja am Ende. Ja, noch ein kleines Interview mit Patrick Wehmerling.
Ich bin gespannt.
Viel Spaß.
Hi Patrick, ja, danke, dass du dir zum zweiten Mal Zeit nimmst, um beim Alles für die Mutterstadt Podcast dabei zu sein. Das können ja nicht sehr viele von sich behaupten.
Ja, es ist mir eine Ehre.
Ja, nachdem wir schon einmal so ein bisschen zu dir und deiner Alba-Vergangenheit gesprochen haben, wollen wir diesmal auf eine deiner anderen Stationen zurückblicken oder sogar 2. Denn diese Woche spielt Alba ja in Athen und da werde ich vor Ort sein und dachte mir, hole ich mal mir ein paar Tipps ab von jemandem, der sich da ja gut auskennen müsste. Denn du hast ja erst 2 Jahre bei Piräus gespielt und dann nochmal 2 Jahre später bei Panathinaikos. Mit welchem Verein fühlst du dich dann eher noch verbunden?
Das ist die Frage, die mich auch alle Griechen fragen. Ich sag's, wie ich es auch da sage und wie ich es auch spüre, dass oder fühle, dass es eigentlich sehr viele 4 sehr schöne Jahre waren. Waren auch wilde Jahre, weil es einfach ja auch viele Dinge gibt, die man sich gewöhnen muss, wenn man das erstmal als Deutscher nach Griechenland zieht. Aber ich habe das sehr genossen, habe sehr viele tolle Leute kennengelernt und ich würde das ungern ein Rating unterziehen.
Ja, hat bestimmt beides seine Vor- oder Nachteile, auch wenn die Zeit in Panathinaikos oder bei Panathinaikos für dich ja ein bisschen die erfolgreichere war, ne? Ich glaube, das sind ja 3-1 Titel, wenn ich den Wikipedia-Eintrag richtig gedeutet habe.
Ja, also da hatten wir ein bisschen mehr Erfolg. aus unterschiedlichen Gründen. Und wie gesagt, aber das ist der sportliche Erfolg ist ja mal der eine Teil, der hilft natürlich extrem, aber ich glaube, dass man, wenn man irgendwo anders leben kann, ist das ein Privileg und ist auch Luxus, dann Leute kennenzulernen, Mentalität kennenzulernen und selber auch derjenige zu sein, der sich irgendwie ja, da einfügen muss und auch verstehen muss, wie alles funktioniert.
Wenn du jetzt das Thema Erfolg ansprichst, Panathinaikos, ne, letztes Jahr letzter geworden in der Euroleague. Dieses Jahr stehen sie jetzt auf dem zweiten Tabellenplatz. Wie haben sie diesen Turnaround geschafft? Ist da irgendwas, was Alba-Fans, wenn Alba dann nächstes Jahr auch noch in der Euroleague spielen sollte, Hoffnung machen kann? Oder ist es dann doch einfach nur das Geld?
Ja, also ich glaube, dass Alba die letzten Jahre ja auch vernünftig performt hat. Jetzt muss man sagen, dass sie natürlich finanziell schon ein kleiner Player sind in der Euroleague, aber glaube ich, viel mit gutem Teamwork und mit guten Zusammenstellungen eigentlich gut gespielt haben, muss man sagen. Kann sich jetzt erinnern, ich glaube, vorletzte Woche war das, als sie einfach zwei Spiele in Folge super knapp verloren haben, aber auf sehr hohem Niveau gespielt haben. Ja, wahrscheinlich muss sich die Mannschaft noch ein bisschen verstärken oder vielleicht noch was, eine Kleinigkeit ändern auf ein, zwei Positionen, damit man dann auch vielleicht mit anderen Mannschaften besser mithalten kann. Aber natürlich, also Panathinaikos war nicht gut, also weder von der Zusammenstellung der Mannschaft noch vom finanziellen Rahmen, der da vorgegeben war. Die letzten Jahre schon, auch davor war es ja auch, wurde ja immer weniger Etat reingegeben und immer weniger ja, entwickelt in dieser Mannschaft. Und das haben sie dieses Jahr einfach geändert, indem sie sehr, sehr viel mehr Geld reingesteckt haben und mit Ataman jemand geholt haben, der zweimal die Euroleague gewonnen hat, einfach als Erfolgsgarant. Natürlich kannst du dir Erfolg nicht kaufen, da gehören mehr Teile dazu. Das ist dann nur ein Puzzle. Und damit das am Ende passt oder zusammenpasst, muss man, glaube ich, auch viele Dinge noch drumherum gut machen. Aber es ist erstmal für die Panathinaikos-Fans natürlich erfreulich, dass nicht so wie Olympiakos die letzten Jahre dominant ist, sondern dass sie selber eine sehr gute Saison spielen.
Ja, für den Zuschauerzuspruch in der Halle, glaube ich, auch ganz gut. Letzte Saison war es ja doch das eine oder andere etwas leerere Spiel. Jetzt, diese Saison, ich weiß gar nicht, wie viele Tickets verkauft sind, aber ich nehme einfach an, es wird wieder ein bisschen voller sein. Auch gegen Alba, da rechnet man, glaube ich, dann auch nochmal irgendwie ein schönes Spiel zum Abschluss der Hauptrunde machen zu können. Ist es die gleiche Halle, in der du auch damals gespielt hast?
Ja, es ist immer noch die Olympiahalle, die Oaker. Ich war letztes Jahr übrigens auch bei dem Derby Panathinaikos Olympiakos in der Oaker und das ging ja relativ klar an Olympiakos. Und ich glaube, dass dieser Erfolg natürlich auch den Fans gut tut, die ja sehr viel Zeit investieren. Also das ist einfach in Griechenland so, dass Sport einen so hohen Stellenwert. Und gerade die beiden Mannschaften, Panathinaikos und Olympiakos, das sind Teams, die ja, also einen Großteil der Bevölkerung begeistern. Und wenn die dann natürlich insbesondere international nicht gut spielen, dann tut ihnen das auch weh. Deswegen ist es erstmal Balsam für die Seele der Panathinaikos-Fans, glaube ich.
Weißt du denn generell, wie da mit Auswärtsfans umgegangen sind? Piräus ist jetzt natürlich so das eine, aber als Alba-Fan sollte man da nicht allzu sehr jubeln, falls es Anlass dafür gibt, oder geht das schon in Ordnung?
Also ich habe klar, das Derby habe ich ja noch miterlebt, als beide Fangruppen in der Halle sein durften. Also Piräus, Panathinaikos, beide Fangruppen haben sich da schon ja, wenig Liebe gezeigt, um das mal so zu sagen. Also da flogen eben Leuchtkugeln und Kanonenschläge und alles Mögliche, was man sich so vorstellen kann, flog da. Aber ich glaube nicht, dass die Alba-Fans da irgendwie groß was zu befürchten haben. Die Griechen an sich sind ja eigentlich sehr lieb und sehr umgänglich. Natürlich auch sehr begeisterungsfähig, aber ich glaube nicht, dass ihr euch da Sorgen machen müsst. Es sei denn, ihr kommt mit Olympiakos-T-Shirts, da muss man vielleicht gucken, dass es das vielleicht ein bisschen risikobehaftet.
Die lasse ich mal bei mir im Schrank hier vielleicht. Wenn wir vom Basketball mal weggehen, wenn man schon in der Stadt ist und wir sind ja auch noch irgendwie ein, zwei Tage länger, was würdest du sagen, sind so die ein, zwei Sachen, die man auf jeden Fall in Athen machen muss?
Ja gut, du hast ja super viel Kultur, ne? Kannst ja Akropolis angucken, drumherum gibt es schöne Museen, also da kannst du sicherlich einiges machen. Du kannst, weil du bei Nawaka bist, gibt es Rubin Kifisia, ist ein schöner Stadtkern, da kann man Kaffee trinken, kann ein bisschen rumschlendern. Kolonaki ist quasi dieser Berg in der Mitte der Stadt. Da muss man ein bisschen kraxeln, um ganz nach oben zu kommen, aber da gibt es oben auch schöne Aussicht, wenn man das machen möchte. Und natürlich, wenn man an den Strand möchte oder zum Meer, da kann man sich auch eine gute Zeit machen, auch abends in Clubs und Bars und so unten am Meer in Glyfada. Da gibt es schon einiges zu tun. Ich glaube, da reicht wahrscheinlich eure Zeit nicht alles zu machen. Aber es ist eine schöne Stadt, es ist eine lebendige Stadt und eine, die vor allem, wenn das Wetter gut ist, immer draußen stattfindet.
Ich nehme an, die Clubs und die Bars, die kennst du alle dann erst aus deiner Zeit nach der aktiven Karriere, ne? Als Spieler warst du da nie.
Instagram, Facebook.
Nee, aber ist doch sehr gut. Ja, denke ich mal, das ein oder andere davon werden wir bestimmt abgrasen. Ich selber habe mir da noch gar keinen Plan gemacht, außer dem Spiel, was ich mir da anschauen möchte. Deshalb sind das doch sehr wertvolle Tipps. Ja, da möchte ich dich auch nicht gar nicht länger aufhalten. Sag dir danke und wünsche dir noch viel Spaß nachher beim Kommentieren vom Montagsspiel.
Alles klar, danke, danke dir und euch viel Spaß.
Danke.
Alles für die Mutterstadt.